Also wir haben natürlich in Europa zu weiten Teilen schon alles gebaut. Wenn Sie auf die Seite der EU gehen, wird von 98% gesprochen. Und es macht Sinn, aus vielen Gründen das, was wir haben, auch zu behalten, nicht abzureißen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel im öffentlichen Raum herumsteht, wo ich nicht weiß, was hat das für einen Nutzen? Wie lange steht es schon da? Warum steht es im Weg? Warum wird er nicht weggeräumt und Platz gemacht? Warum gibt es so wenige qualitative Aufenthaltsräume, so wenig Aufenthaltsräume im öffentlichen Raum, die konsumfrei zu nutzen sind, die aufgeräumt sind, die gepflegt sind? Polyzentrisch heißt, dass diese Trennung von Stadt und Land verlagert wird in Polyzentrik und sich Orte auch gegenseitig stärken, dass nicht ein Ort alles vielleicht für sich ja beansprucht, sondern dass es verteilt wird.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Ich bin Michael Diwe. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Wege zur nachhaltigen Baukultur. Das Bauhaus Erde wurde 2019 als Think und Make Tank gegründet. Genau 100 Jahre, nachdem Walter Gropius die Bauhausbewegung in Weimar gegründet hatte. 1919 war das. Die Bauhausbewegung stand seinerzeit für ein neues Denken, für Verantwortung in der Architektur und für die Einheit von Kunst und Handwerk. Was hat heute die Initiative Bauhaus Erde damit zu tun? Das frage ich Belinda Ruccio. Sie ist Co-CEO von Bauhaus Erde. Und da sind wir auch heute zu Gast. Willkommen im Podcast, Belinda Ruccio.
Dankeschön. Willkommen bei uns im Bauhaus Erde Standort Atelier Gardens.
Genau, wenn man rausschaut von hier aus, wir sind so leicht erhöht, glaube ich, im zweiten Obergeschoss, dann sieht man ein großes Schild Atelier Gardens. Man sieht auf ein historisches Ziegelgebäude, was irgendwie mit der mit der Filmgeschichte zu tun hat, ne?
Genau, der Standort ist weit mehr als 100 Jahre alt. Die Filmgeschichte hat hier Kultur, hat sich auch verändert über die Jahre und Atelier Gardens ist eine Bestandsentwicklung, wie ich finde, eine sehr einzigartige, vorbildhafte, nämlich im Kreislauf gedachte Weiterentwicklung. Wir befinden uns in einem Neubau im ersten Obergeschoss. Und dieser Neubau stammt von 1997, ist also relativ jung und hat jedoch schon eine Nutzungsveränderung erfahren. Und ja, das ist, wenn Sie schon mit dem Bauhaus gestartet sind, das ist für mich das Bauhaus der Erde, nämlich vor allem ressourcenorientiert zu denken. Mhm. Und doch auch handwerklich und kreativ.
Wir bleiben noch mal ein bisschen beim Standort, weil es wirklich spannend ist. Wir sind in Berlin, das müssen wir dazu sagen, südlich vom Tempelhofer Feld. Mhm. Auch eine große ehemaliger Flughafen, den man kennt. Und hier wird aber auch noch, hier werden noch Filme produziert. Und hier wird auch noch, wird noch Ton gemischt und Ähnliches, oder?
Genau, die Filmindustrie und die Filmkultur ist noch weiterhin vorhanden, jedoch nicht in dem Umfang, wie es früher der Fall war. Dafür gibt es hier junge Startups, junge Firmen, forschende, kreative Aktivistinnen, Aktivisten, alle mit dem Fokus Non-Profit, also gemeinnützig und kreislauforientiert, also ressourcenschonend, nachhaltig.
Unten hängen auch Schilder zu vermieten. Es gibt hier also noch Flächen, in die man rein kann. Aber das Ganze ist irgendwie kuratiert. Also nicht jeder kann sagen, das ist ein toller Standort, sondern es wird wirklich ausgesucht, wer macht als Mieterin oder als Mieter hier Sinn.
Genau. Und Bauhaus Erde passt da sehr gut. Das freut uns auch. Und das ist auch ein Grund, warum Bauhaus Erde Atelier Gardens auch als sehr passend findet, nämlich, dass hier der Sinn und Zweck und nicht die Rendite im Vordergrund steht.
Das kann man genau so sagen, warum nicht? Also, Bauhaus Erde wurde 2019 gegründet, von wem und was war der Anlass dafür, abgesehen, dass 100 Jahre Bauhaus irgendwie gefeiert wurde? Ne?
Gegründet wurde Bauhaus Erde von Hans-Joachim Schellnhuber, langjähriger Direktor des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, jetzt aktuell Direktor des IASA in Luxemburg in Österreich. zusammen mit Jürgen Kopp und Marc Weisgerber. Und 100 Jahre Bauhaus, historisches Bauhaus, waren tatsächlich damals der Anlass für eine neue Bewegung im Bauen. Und die Bauhaus der Erde, GmbH, die daraus entstanden ist, widmet sich übergeordnet, wenn ich das jetzt in einem Satz zusammenfassen soll, der Klimafolgenforschung zusammen in Kombination mit der angewandten Bauforschung. Mhm. Und Bauhaus beinhaltet ja Bauen. Tatsächlich sind wir hier sehr interdisziplinär, haben auch 17 Nationen. Also unser Team ist sehr international aufgestellt. Und die Bauschaffenden, also mit einem baufachlichen Hintergrund, sind eher in der Minderheit.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt hier?
Also insgesamt ist Bauhaus Erde mittlerweile auf knapp über 50 Personen gewachsen.
Also schon große Truppe, und Sie bezeichnen sich als Think und Make Tank. Mhm. Wir haben irgendeine schlaue Übersetzung für Make Tank gesucht. Wie würden Sie es denn übersetzen?
Wir verbinden die Forschung mit dem Tun, mit der Umsetzung, und versuchen da auch eine Lücke zu schließen. Es gibt hervorragende Forschungsinstitutionen, Forschungstätigkeiten, Forschungsfelder. Nur ist auch meiner Erkenntnis nach die Umsetzung in der Praxis das, woran es meistens hakt. Und das ist natürlich auch jeder, der oder die in der Praxis tätig ist, in der Baupraxis, weiß von der Komplexität. Und wir versuchen mit Forschungsprojekten, durchaus auch mit Experimenten, diese Lücke einen Teil zumindest zu schließen.
Ein paar dieser Forschungsprojekte lernen wir gleich bestimmt noch kennen. Sie haben gesagt, das Ganze in die Praxis bringen, anwenden. Sie sind ja eine Frau aus der Praxis. Sie haben Architektur studiert, im Laufe ihrer Karriere viele Facetten des Bauens kennengelernt, von der Biennale in Venedig bis zur Bundesstiftung Baukultur. Wie haben diese Stationen Ihren Blick auf Nachhaltigkeit geprägt, dass Sie heute sagen, naja, wir wissen ganz vieles, aber wir kommen nicht in die Umsetzung, ne?
In meiner Tätigkeit, die jetzt schon etwas länger zurückliegt als praktizierende Architektin, hatte ich in Wien vor allem und in Österreich tätig Umbauten und Anbauten, Aufstockungen verantwortet. Ein einziger oder zwei Neubauten, an die ich mich erinnern kann. Damals, dass ich mein Studium endete 1999. Damals war so von der Ressourcenthematik noch nicht viel zu spüren. Und im Zuge meiner unterschiedlichen Perspektiven, ich war auch lange als wissenschaftliche Mitarbeiterin an drei Universitäten tätig, hat sich das Bild schon deutlich auch verändert, auch im Diskurs. Und zuletzt dann bei der Bundesstiftung Baukultur natürlich ganz stark die unterschiedlichen Facetten des Bauens kennengelernt, auch unterschiedliche Sichtweisen, durchaus kontrovers. Wie einigt sich eine Gruppe an Bauschaffenden oder bauinvolvierten Personen ihre doch sehr unterschiedlichen Sichtweisen dann letztendlich in eine gebaute Realität umzusetzen?
Und Sie haben Bestandsentwicklung gemacht als Architektin damals. Mir hat mal ein Architekt gesagt, das wollte eigentlich keiner machen. Eigentlich wollten alle neu bauen. Und in den Bestand zu denken, den Bestand aufzumöbeln, umzugestalten, war, wenn Sie sagen 1999, damals nicht das heiße Ding, oder?
In meinem Architekturstudium hatte Bauen im Bestand jetzt nicht so den großen Stellenwert, zumindest nicht den großen Platz. Alle Entwürfe, die ich mich erinnern kann, waren eben eher dem Neubau zugeordnet. In der Realität, also in der Praxis, und ich habe einen Tag nach meinem Diplom auch wirklich in einem Büro sofort zu arbeiten begonnen, und das war dann wirklich Bauen im Bestand, weil auch in Wien eigentlich der Bestand das vorherrschende Thema ist.
Also der Bestand ist da irgendwo die Passion, sag ich mal. Bauhaus Erde hat damals, als es gegründet wurde, eine Erklärung von Caput herausgebracht. Was steht da im Wesentlichen drin? Das ist Kaput, muss man sagen, ist ein kleiner Ort in Brandenburg, richtig?
Ja, in Potsdam, mit dem Einsteinhaus. Sehr sehenswert übrigens, ein Holzbau von Konrad Wachsmann für Albert Einstein und seine Familie als Sommersitz. Die Erklärung von Kaput bringt die Gründung und den Anlass von Bauhaus Erde in eine größere Dimension. Und zwar in die Dimension oder in die Perspektive, die jemand aus der Klimafolgenforschung auf dem Planeten Erde hat. Da geht es ganz stark um das globale Siedlungswesen und die Notwendigkeit, die Veränderung unseres Planetens durch die Klimakrise, wo in weiten Teilen zu erwarten ist, dass Städte wegfallen, Teile versinken, eine Bevölkerungswanderung auch stattfinden wird müssen, weil Räume in dem Umfang nicht mehr bewohnbar sein werden. In den Kontext des Tuns, was kann gemacht werden, um eine Kehrtwende einzuläuten und nicht die Fehler zu machen, die in der Vergangenheit gemacht wurden.
Und was steht da im Wesentlichen drin? Also eine Erklärung, das sind ja vielleicht 10 Punkte oder Paragraphen oder wie auch immer man es gliedert. Was sind so für Sie unter den all den Argumenten, die dort eingebracht werden, was sind für Sie so die Wesentlichen?
Also ich finde in der Erklärung von Kaput die unterschiedlichen Größenordnungen interessant. Also da wird vom Material, von der Materialwende, von regenerativen Baustoffen bis hin zu Siedlungsstrukturen aufgezeigt, wie ein Perspektivenwandel stattfinden kann, der jedoch genug Freiheit lässt, dies auch eigenständig zu interpretieren. Sie müssen sich vorstellen, Brandenburg liegt in Europa. Und man könnte auch jetzt einen nationalen Blickwinkel, also in Deutschland, aufschlagen. Oder einen regionalen, nämlich in Brandenburg. Wir sprechen jedoch über ein globales Phänomen, oder um eine globale Krise, die sich verschärfen wird mit dem Klimawandel, wird auch eine Ressourcenknappheit erwartet werden. Schon jetzt ist klar, viele der Baustoffe, viele der Rohstoffe sind schon jetzt knapp. Und dem entgegenzusteuern, möglichst frühzeitig, das ist eigentlich, denke ich, unsere Aufgabe.
Ja. Sie haben gesagt, Baustoffwende oder Materialwende, von wo nach wo muss da gewendet werden? Wir sind jetzt in einem Gebäude mit, ich würde sagen, Beton. Ich bin kein Bauexperte, aber das sieht mir danach aus. Wurde viel verbaut, ist auch viel Glas hier zu sehen. Wie müsste zukünftig gebaut werden?
Also wir haben natürlich in Europa zu weiten Teilen schon alles gebaut. Wenn Sie auf die Seite der EU gehen, wird von 98% gesprochen. Und es macht Sinn, aus vielen Gründen das, was wir haben, auch zu behalten, nicht abzureißen, sondern eher kreativ und mit guten Ideen den Bestand weiterzuentwickeln. Natürlich wird es Neubau geben, auch immer geben müssen, aber es wird ja auch schon viel geforscht. Es wird auch viel geforscht mit Beton, wie dort auch eine Nachhaltigkeit Einzug halten kann. Es wird im Tiefbau auch immer gebaut werden müssen mit Materialien, die passen. Und jedoch gibt es genug Potenzial, biobasierte Materialien wie Holz, Lehm, Stroh, Hanf, alles Materialien, die eigentlich schon lange bekannt sind, dass diese Materialien auch stärker in das Bauen eingeschleust werden können anhand von neuen Produkten, die emissionsreiche Produkte auch ersetzen können. Und wenn wir hier auf das Gebäude nochmal blicken, Sie sehen, es wurde eigentlich alles beibehalten. Die Fenster, die Kunststofffenster sind noch drinnen. Der Innenraum wurde entkernt, also es wurde alles entfernt und wiederverwertet. Also das ist auch, denke ich, die Zukunft, zu schauen, was kann ich wiederverwerten. In Atelier Gardens wurden auch entnommene Materialien geschreddert und dann im Freibereich wiederverwendet. Es wurden Flächen entsiegelt. Das ist auch eine Aufgabe der Zukunft, mehr Flächen zu entsiegeln, weniger, wirklich deutlich weniger Flächen zu versiegeln und aus den Städten auch sogenannte Schwammstädte zu machen, die gerüstet sind auf stark Wetterereignisse.
Wenn Sie mal ein bisschen zurückschauen, bei dieser Erklärung von Caput, was ist denn seitdem, was hat sich zum Guten gewandelt? Wo ist auch in der Branche der Planenden und Bauenden vielleicht eine Sensibilisierung gelungen? Also wenn Sie sagen Schwammstadt, das ist ja heute kein ganz exotischer Begriff mehr, sondern das wird ja an vielen Stellen gebaut. Materialrecycling, das Thema Holzbau, vielleicht auch weiter vorne als vor 6 Jahren, oder? Wie sehen Sie es?
Absolut. Also ich denke, die Begriffe sind inzwischen schon in der breiten Bevölkerung angekommen, auch durch gewisse Ereignisse, die stattgefunden haben, die auch eine Bewusstseinsveränderung herbeigeführt haben. Es ist nur im Bauwesen dauern Umsetzungen einfach länger. Das hat einfach damit zu tun, dass Bauen ein langwieriger und auch sehr komplexer Bereich ist mit vielen unterschiedlichen Regulatorien, Gesetzen, Vorschriften. Und da wir in einer Demokratie leben, ist natürlich auch der Diskurs umfassend und von allen Perspektiven zu führen. Und bis dann große Veränderungen stattfinden, vergeht, denke ich, in diesem Bereich, also im Baubereich, doch etwas länger Zeit als in vielleicht anderen Sparten.
Also es geht dann nur Haus für Haus und Aufstockung für Aufstockung, was das Thema Holzbau zum Beispiel angeht, ja?
Absolut. Ich bin eine absolute Befürworterin von sogenannten Pilotprojekten und auch Experimenten. Ich denke, dass die Personen, die den Mut haben und auch den Willen, Sachen zu verändern, anhand von einem Pilotprojekt das auch aufzeigen können. Und man lernt dann auch von Pilotprojekten, von guten Beispielen. Und irgendwann wird es dann der Standard sein.
Nun haben Sie beim Thema Materialwende angesprochen, Lehmbau, Stroh, Hanf, glaube ich, hatten Sie gesagt. Kommen denn diese Materialien aus der Nische raus? Weil wenn es wirklich im großen Stil eingesetzt werden sollte, dann muss es ja in eine serielle Fertigung gehen. Es muss auch so einfach zu verbauen sein wie herkömmliche Steine, sag ich mal.
Also das ist ja nur eine Bandbreite von vielen Baustoffen. Und es wird ja sukzessive auch immer mehr geforscht, wie zum Beispiel Baustoffe wie Gips wiederverwendet werden kann oder in eine längere Kaskadennutzung. Also Lehm, Hanf, Stroh wurde ja früher, war das der Standard. Wir haben in Deutschland ein Fachwerkhaus weit über 700 Jahre alt, weit über 750 Jahre alt inzwischen, das durchgehend bewohnt wurde. Und ich denke, dass die Zukunft, die liegt in den robusten Strukturen, also robuste Strukturen, die dauerhaft sind, die wir über eine Mindestnutzung von 200 Jahren errichten und wirklich langlebige Perspektiven bauen. Da sehe ich die Zukunft. Wir wissen natürlich nicht, wie die Gesellschaft in 50, in 80, in 100, in 150 Jahren leben wird. Was sind die Bedürfnisse? Und doch sehen wir Baualtersklassen, die weit über 100 Jahre alt sind und die weiterhin in der Bevölkerung eine Befürwortung bekommen. Und es gibt Baualtersklassen, die auch in Deutschland, vor allem Nachkriegsarchitektur, die im sehr hohen Maße vorhanden sind, die jetzt auch dringend saniert werden müssen, ertüchtigt werden müssen, umgebaut werden müssen. Es macht halt einfach keinen Sinn, die jetzt wegzuräumen und zu sagen, wir bauen neu, weil das passt uns nicht. Ich denke, es gibt viele, viele Perspektiven auch für ein Gebäude, das vermeintlich nicht passt. Und wenn es gar nicht passt, kann auch immer kontrolliert rückgebaut werden und die Materialien fließen dann an andere Stelle in den Kreislauf.
Also kontrolliert rückbauen heißt im Grunde abreißen, aber nicht sprengen, sondern die Materialien sortieren und irgendwie in Kreislauf wiederbringen.
Ja.
Sie fordern eine neue Baukultur, die zugleich, Zitat, menschenwürdig, ökologisch nachhaltig und ästhetisch ist. Eine neue architektonische Epoche, erklären Sie das mal. Für viele Leute ist ja das Thema Baukultur durchaus ein sperriger Begriff, zu dem man so gar nicht einen konkreten Bezug hat eigentlich.
Baukultur ist die Summe des Ganzen in meinem Verständnis. Also alles, was menschgemacht ist, ist Kultur, ist von Menschenhand errichtet. Für mich ist die Baukultur immer ein Spiegelbild des Verständnisses einer Gesellschaft zu der gebauten Umwelt. Und wir schauen in die Geschichte und sehen natürlich, erkennen, was wurde damals gebaut. Und Baukultur hat für mich aber auch sehr viel nicht nur mit dem Ergebnis zu tun, sondern auch mit dem Weg dorthin, also mit den Prozessen, mit auch Überlegungen, bevor überhaupt gebaut wird. Dieser Zeitfaktor, wie viel Zeit nimmt man sich, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wird, weil alles, was gebaut ist, bleibt doch länger stehen und steht herum und bildet schon einen essentiellen Rahmen für unser Leben. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht allen bewusst. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig gestaltet Räume sind, auch öffentliche Räume, und wie geduldig die Gesellschaft auch ist mit solchen schlecht gestalteten Räumen und wie viel Veränderung aber passiert auch bei den Menschen, wenn etwas plötzlich gut gestaltet ist und dann auch angenommen wird.
Machen Sie mal ein Beispiel für genau solche Räume, wo Sie sagen, da ist die Baukultur, die Bauqualität nicht ausreichend aus Ihrer Sicht. Und da könnte vielleicht mit wenigen Handgriffen was gemacht werden, damit das gut und schön ist und qualitätsvoll und vielleicht den Leuten mehr Freude macht. Sie müssen keinen konkreten Platz nennen, erst recht nicht in Berlin. Wer weiß, was wir uns da einhandeln. Aber was Ihnen so auffällt?
Wir bewegen uns den Großteil unseres Lebens in Innenräumen. Und umso wichtiger sind ja die öffentlichen Räume. Das sind die Räume, wir haben es auch während der Corona-Pandemie erfahren, das sind die Räume, die eigentlich uns umgeben und die auch mehr oder weniger der Allgemeinheit gehören. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel im öffentlichen Raum herumsteht, wo ich nicht weiß, was hat das für Nutzen? Wie lange steht das schon da? Warum steht das im Weg? Warum wird er nicht weggeräumt und Platz gemacht? Warum gibt es so wenige qualitative Aufenthaltsräume, so wenig Aufenthaltsräume im öffentlichen Raum, die konsumfrei zu nutzen sind, die aufgeräumt sind, die gepflegt sind? Genau, das ist ein Beispiel. Also die öffentlichen Räume, es gibt auch hervorragend gestaltet und gestaltete Räume. Das ist nicht, das ist jetzt nicht Ihre Frage gewesen. Mir kommt schon vor, dass die öffentlichen Räume ein Potenzial haben, das noch nicht ausgeschöpft ist.
Und was in solchen Zeiten wie Corona einem bewusst wird, weil die Leute den Park oder die Fußgängerzone dann vermissen oder dann nutzen können. Ja.
Absolut. Ich vielleicht ein positives Beispiel. Ich lebte 2 Jahre lang im Bregenzerwald in Österreich und nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass es keine Zäune gibt. Also es gibt Häuser, aber es gibt keine Zäune. Und allein eine Landschaft ohne Zaun oder ohne Hecke zu sehen, ist schon eine Erholung fürs Auge. Mhm. Und es gibt auch dort eine Satzung, dass Müll nicht im öffentlichen Raum steht oder nicht vor einem Objekt, sondern es gibt Mülltage und da wird am Vorabend dann der Müll quasi auf einer bestimmten Stelle abgelegt und am nächsten Tag ist er dann weg. Und auch das ist eine Erkenntnis gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das sind so Kleinigkeiten, aber die machen dann den Unterschied. Hm. Es gibt im ganzen Bregenzerwald, glaube ich, auch keine einzige Ampel, soweit ich mich erinnern kann, und 3 Kreisverkehr.
Ist in Berlin vielleicht auch schwer umsetzbar, aber...
Ist in einer Großstadt sicher schwer umsetzbar, aber ich denke, also ohne jetzt Berlin nahe zu treten als Stadt, es hat auch wunderschöne Räume Berlin, aber es ist einfach im öffentlichen Raum, da ist zu viel steht da rum. Und ja, also als Fußgängerin oder als Fahrradfahrerin ist es nicht so einfach.
Raum für Verbesserung, ja.
Raum für weniger.
Wir haben gesagt, Sie forschen hier im Bauhaus Erde, Sie probieren aus. Da wird vielleicht auch kreativ experimentiert, also Mut auf Fehler zu machen. Sie arbeiten ja konkret in 5 Schwerpunktbereichen, von der Forschung über Demonstrationsprojekte bis zu Bildung und Politikberatung. Was sind hier aktuell besonders relevante Projekte, wenn Sie das mal so sortieren? Mhm. Sind ja alle ganz unterschiedlich, diese Bereiche, aber vielleicht gibt es welche, die Sie besonders herausheben würden.
Mhm. Also ein großes Projekt ist das Rebuild-Projekt, das sogenannte Case Studies macht, eine auch Global Studies. Also das heißt, es geht von den großen datenbasierten Forschungsergebnissen wie globale Wald- und Grasbestände im Abgleich mit Standardbauweisen, wo dann untersucht wird, was ist der zu erwartende Baubedarf, abgeglichen mit den Ressourcen, sind diese vorhanden, in welcher Menge, in welchem Umfang, bis hin zu regionalen Studien mit Demonstratorenprojekten in Bhutan, in Indonesien, in Südafrika und in Brandenburg, wo regionale Wertschöpfungsketten erforscht werden, aktiviert werden und auch anhand von aktuellen Bauprojekten gezeigt wird, wie kann eben die Erklärung von Caput auch in der Praxis umgesetzt werden.
Also wie macht man das ganz praktisch dann?
Genau. Ja.
Nun habe ich gesehen, Sie experimentieren auch und haben sich mit dem Thema Aushub beschäftigt. Also was man sagen muss, wenn gebaut wird, dann entsteht ganz viel Aushub, es werden Fundamente gegossen. Üblicherweise wird dieser Aushub ja dann wegtransportiert. Und da haben Sie sich jetzt was überlegt.
Genau, das war ein Forschungsprojekt von Christian Geht und Micha Kretschmann, die konkret in Berlin untersucht haben, das Potenzial Baustellenaushub, der ja mit einem Bodengutachten auch vorliegt, also wo man sehr rasch und einfach auch ansetzen kann. Und ein Baugrubenaushub geht üblicherweise auf eine Deponie. Und hier wurde erforscht, inwieweit Berlin und die Berliner Baustellen Potenzial haben, gepresste Lehmsteine aus dem Aushub zu produzieren, die dann in einem Neubau auch durchaus wieder eingesetzt werden können.
Hm. Gepresst ist deshalb wichtig, weil sie nicht gebrannt sind und damit kein CO2 verbrauchen, richtig?
Genau, sie sind luftgetrocknet und haben keine Zuschlagstoffe. Sie können also 100% wieder dem Kreislauf zugeführt werden.
Zuschlagstoffe wären irgendwelche Bindemittel oder irgendwas, was
genau.
Unkaputtbar macht, sage ich jetzt mal.
Oder beständiger, genau.
Und welches Potenzial hat der? Das ist ja eine tolle Idee, was Sie da entwickelt haben. Den gibt's ja, der ist ja fertig, damit wurde schon gebaut. Was hat der wirklich für ein Potenzial?
Also das Potenzial ist natürlich dann immer in der Skalierung, nicht? Also Sie haben, also es wird ja auch oft von modularer Bauweise gesprochen. Das ist jetzt auch ein politisches Ziel, mehr modular zu bauen. Aber letztendlich ist ein Ziegel ein Modul, das schon immer da war, das auch in Berlin-Brandenburg durch die vielen historischen Ziegeleien recht einfach handzuhaben ist. Und Mauern ist auch recht schnell zu erlernen. Also das Potenzial ist, dass, so wurde es auch erforscht, dass 10% das Potenzial haben aller Baustellen, in Berlin Lehmsteine zu produzieren. Die Frage, die logistische Frage, und das ist im Kreislauf denken natürlich immer wichtig im Baubereich. Also die Logistik ist immer die Frage. Also wenn Sie den Bausteinaushub haben, wo werden die Lehmsteine gepresst und getrocknet? Es müsste dann möglichst im nahen Umfeld sein, um dann wieder in ein Bauprojekt wiederverwendet zu werden.
Also CO2-mäßig bringt es nichts, wenn man die durch ganz Deutschland fährt. Das ist klar. Man sollte es schon in Sichtweite der Baustelle irgendwie belassen, ja.
Das wäre zum Beispiel eine Aktivierung einer Wertschöpfungskette, dass geschaut wird, in welchem Radius könnte denn so etwas passieren.
Sie haben ja als Bauhaus Erde gemeinsam mit 27 weiteren Organisationen das Forderungspapier unterzeichnet. Nachhaltiges Bauen und Lebenszyklusbetrachtung stärken. Ausrufezeichen. Das ist ein Forderungspapier. Machen wir es mal konkret, wenn Sie an das denken, was geplant wird, was gebaut wird und an die Akteure der Immobilienwirtschaft, die uns ja vielleicht auch zuhören. Was würden Sie sich wünschen, damit die Themen vorankommen?
Also gerade in der Lebenszyklusbetrachtung wäre es wünschenswert, wenn aus Seiten der Projektentwicklung und des Immobilienwesens ein Fokus oder eine Art Selbstverpflichtung auch eingeführt wird, dass diesem Thema mehr Raum eingeräumt wird und dass die gebundene graue Energie, die in Bestandsgebäuden schon vorhanden ist, dass die in diesen Berechnungen auch berücksichtigt wird.
Da denkt man ja jetzt, dass mit den ESG-Kriterien vielleicht schon vieles erreicht ist. Geht das nicht weit genug?
Da geht noch mehr.
Da geht noch mehr. Okay, abschließend, es geht ja schon auch ganz viel Gutes. Wenn Sie ein Gebäude oder vielleicht zwei Gebäude oder Projekte nennen dürften, das für Sie beispielhaft für zukunftsfähige Baukultur steht, welches wäre das? Ihr Lieblingsprojekt?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt so viele gute Beispiele von unterschiedlichen Maßstäben. Ich würde jetzt ad hoc und sehr plakativ darauf antworten, dass ich, das steht nicht in Europa, das ist das Sesque Pompeia von Lina Bobardi. Das ist für mich ein Projekt, das weiterhin eine zukunftsfähige Baukultur repräsentiert, weil Lina Bobardi damals die einzige Architektin war, die im Wettbewerb in der Weiterentwicklung eines Industriestandortes, damals eine alte Fässerproduktion, den Bestand mit einbezogen hat, diesen weiterentwickelt hat, mit Neubauten ergänzt hat. Und das ist ein hervorragendes Konzept, wie die allgemeine Bevölkerung fast eine Stadt in der Stadt bekommt, um ihre Freizeit zu verbringen. Und das geht von Weiterbildung bis über Sport und Kunst- und Kulturveranstaltungen und eine Bibliothek.
Sie haben in einem anderen Kontext mal gesprochen von polyzentrischer Kultur, polyzentrischen Städten. Spielt das da rein?
Also das Sesque Pompeia steht in Sao Paulo. Das ist ja eine
Megacity.
Genau, und der Städtebau ist jetzt auch nicht vorbildlich, wenn man das so sagen darf. Polyzentrisch heißt, dass diese Trennung von Stadt und Land verlagert wird in Polyzentrik und sich Orte auch gegenseitig stärken, dass nicht ein Ort alles vielleicht für sich beansprucht, sondern dass es verteilt wird und dadurch auch die Lebensqualität steigt.
Also, es bleibt viel zu tun. Wir haben vieles angesprochen. Jede Menge wird erklärt auf der Webseite von Bauhaus Erde. Da hatte ich auch eine Domain mir aufgeschrieben. Bauhauserde.org, richtig?
Genau.
Also, wunderbare Domain, wenn ich es mir merken kann. Dankeschön für das Gespräch, Belina Ruxio.
Danke Ihnen für Ihren Besuch.
Ja, wir haben es gehört. 100 Jahre nach der Bauhausbewegung gibt es eine neue Bewegung. Eine von Wissenschaft und Forschung, von Planenden und Bauenden, die neue Wege beschreiten wollen. Weg von Beton und Versiegelung hin zu einer gebauten Umwelt, die am Vorbild des Organischen, des Natürlichen ausgerichtet ist. Polyzentrische Städte, regenerativ, dabei auch modern, vernetzt und nicht zuletzt ästhetisch. Mehr zu den Konzepten und Projekten von Bauhaus Erde auch auf bauhauserde.org und bei uns in den Shownotes. Zur heutigen Podcast-Folge gibt es natürlich viele weitere, die inhaltlich gut anschließen. Wenn Sie direkt weiterhören möchten, dann darf ich Ihnen empfehlen Folge 53, Thema die emotionale Stadt. wie Städte das Wohlbefinden beeinflussen. Im Interview haben wir da den Stressforscher Professor Dr. Mazda Adli. Und Folge 49, nachhaltige Quartiersentwicklung, zu Gast Dr. Anna-Vera Deinhammer, Stiftungsprofessorin an der FH Wien. Das war's für heute. Ich bin Michael Dewey, danke fürs Zuhören und danke unserem heutigen Gast Belinda Ruxio.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.